Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der zweiten Ausgabe von Fasnacht und Fetzer. Ich bin Christoph Fetzer und hier ist Oliver Fasnacht. Servus.
Danke, wie bei so einer Showtreppe. Da, 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 da. Jawohl.
So schaut's aus. Zweite Ausgabe. Wir haben letzte Woche schon die Regeln festgelegt. Die sind eigentlich ganz einfach. Wir sprechen über Sport eine halbe Stunde. Keiner weiß so genau, was der andere vorhat, um was es geht. Aber wir wissen ja, was so die sportlichen Themen der vergangenen Woche waren, haben uns so ein bisschen eingelesen. Und dann soll die Diskussion starten. Das Witzige ist, 30 Minuten haben wir Zeit. Und zwar genau 30 Minuten. Beide haben wir eine Stoppuhr da. Und nach den 30 Minuten ist Schluss. Und wer es nicht schafft, in den 30 Minuten auf den Punkt zu kommen, der kann sich dann nächste Woche dafür entschuldigen vielleicht.
Hey, das ist nochmal heute eine ganz andere Einleitung als letztes Mal. Na, schauen wir mal.
Gut. Ich habe dich gerade noch erinnert, dass du dir die Stoppuhr zurechtlegen sollst.
Ich habe die Stoppuhr.
Du bist unfassbar modern mit Online-Stoppuhr ausgerüstet. Wahnsinn.
Ja, einzige moderne, das ich habe. Ja. Kein Smartphone, aber eine Online-Stoppuhr. So weit kommt's, ja. Du sagst dann, wir machen 3, 2, 1 los, ne? Damit wir beide zur gleichen Zeit auf den Auslöser drücken.
Ganz genau so schaut's aus und ich habe ein Smartphone und da ist tatsächlich auch ein Stoppuhr und so ein Timer dabei. Wahnsinn, oder?
Natürlich.
Unglaublich. Es geht los in 3, 2, 1, ab mit den 30 Minuten. Und es ist ja gute Sitte hier bei Fasnacht und Fetzer, dass Oliver Fasnacht das erste Thema bringen kann.
Genau, und gleich die erste Überraschung für dich. Ich hatte ja letzte Woche schon das erste Thema. Heute bekommst du das erste Thema.
Danke.
Ja, jetzt schüttel ich dich mal ein bisschen durch hier.
Danke. Wir haben ja gesagt, wir sprechen nicht nur über Fußball, deswegen ist das erste Thema heute Fußball. Bastian Schweinsteiger ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Wir zeichnen am Montag auf. 32 ist eigentlich noch gar nicht so alt, aber Oliver, es ist in letzter Zeit schon so ein bisschen bergab gegangen. 2014, überragendes WM-Finale gespielt. Für mich das Gesicht des WM-Finals. Für mich auch der heimliche Kapitän dieser Weltmeister-Elf. Philipp Lahm hat zwar den Pokal übergeben bekommen, aber dann war irgendwie Schweinsteiger der Chef bei der Party. Und ich frage mich, was ist da in den letzten 2 Jahren passiert und was hat Schweinsteiger falsch gemacht? Hat er was falsch gemacht? Dieser Wechsel zu Manchester United in der vergangenen Saison. War das unbedingt nötig?
Tja. Was sagst du?
Ja, ich hätte es lieber gesehen, wenn er bei den Bayern geblieben wäre. Und ich kann mich erinnern, vor, wie lange ist das her? Felix Magath war damals noch Trainer und Mehmet Scholl hat noch gespielt, in Anführungszeichen gespielt. Er war nämlich immer verletzt und war in der Zeit aber eigentlich nicht mehr verletzt, sondern wäre eigentlich fit gewesen. Und ich weiß, ich war in der Silberner Straße und der Scholl, war irgendwann im Winter, der Scholl mit der Pudelmütze steht neben dem Magath ganz lässig an der Mittellinie, jongliert ein bisschen mit dem Ball. Die anderen machen die Übungen. Der Scholl hat einfach noch seinen Vertrag ausgesessen. Ist immer so ein negatives Wort, aber er ist halt einfach bei den Bayern geblieben. Und ich denke, die Bayern-Fans alle haben ihn in guter Erinnerung. Bei Schweinsteiger glaube ich jetzt auch nicht, dass die Bayern-Fans ihn in schlechter Erinnerung haben, weil er jetzt gegangen ist oder den Verein dann jetzt auf ewig verteufeln, weil die Schweinsteiger haben geben lassen. Aber hey, die letzten 2 Jahre, die waren so, ja, die 2014, 2015 ging er noch, aber die vergangene Saison, die war ja verschenkt. Und ja, ich glaube, er hätte sich halt auch nicht mit so einer Reservistenrolle dann bei den Bayern zufrieden gegeben, die es wahrscheinlich geworden wäre in der Vorsaison. Mhm.
Na, es ist ja super schwierig bei Bastian Schweinsteiger, weil man könnte sagen, der würde jeder Mannschaft irgendwie gut tun, die ein gutes, stabiles Mittelfeld benötigt und in der vielleicht andere da sind, die das fehlende Tempo von Schweinsteiger ausgleichen können, aber dafür sein Stellungsspiel nicht haben, seine Präsenz nicht haben, auch wirklich seine physische Präsenz nicht haben. Das könnte man ja so sagen, eigentlich komisch, dass jetzt bestimmte Vereine sagen, also Schweinsteiger kein Thema, weil zu langsam. Ich denke, das sind sehr viele, die das genau so beurteilen. Klammer auf Mourinho. Und letztlich wäre es dann auch beim FC Bayern ja so gewesen, dass er, wie du hast es ja schon gesagt, er hätte sich vielleicht mit einer Reservistenrolle zufrieden geben müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was also A für einen Verein auch schwierig gewesen wäre, ihm das wahrscheinlich klar zu machen oder ihn in diese Rolle zu drängen. Und auf der anderen Seite halt er sich darin noch nicht gesehen hat. Und das kann ich verstehen. Der Wechsel zu Manchester United ist ja auch entstanden, weil dort sein Vertrauensmann, einer, der ihm wirklich, wirklich immer unterstützt hat und ihn auch wirklich als einen, glaube ich, der Leader schlechthin gesehen hat, auch als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, nämlich Louis van Gaal, der nun mal dort Trainer war. Und so kam der Wechsel zu Manchester zustande. Nun kann man sagen, im Moment ist es so, dass ihm diese physische Präsenz halt leider fehlt, weil er Verletzungsprobleme hatte. Ich krieg die gar nicht mehr alle hin. Es war ja nicht so wahnsinnig viel, aber zuletzt halt zu viel. Wie war das mit dem, also rechtes Knieinnenbandanriss, war die Geschichte vor der EM, also als das EM ausdrohte. Das war jetzt im März. In der Saison selber ist er ja auch letztlich mit einer Verletzung gestartet bei Manchester. Kriegst du es noch hin, was er da hatte?
Ich habe es ja
War
nicht
auch,
mehr alle
glaube
im Kopf, aber du kannst da wirklich in den letzten Jahren sagen, dass er ein reiner Turnierspieler war eigentlich. Also während der Saison gar
Ja.
nicht so auffällig war und dann doch zu den Turnieren, auch 2014 ja bei der Weltmeisterschaft, dann zum Turnier erst fit geworden ist. Und ja, klar, bei seiner
Genau, eben.
Spielweise ist das natürlich Gift. In seinen besten Zeiten fand ich das fantastisch, wie er einfach unglaublich präsent im Mittelfeld da alles dirigiert hat, das Tempo bestimmt hat, gute Diagonalbälle gespielt hat, auch halt einfach physisch stark war, auch im Zweikampf gut war. Diese Rückversetzung damals, also Rückversetzung in Anführungsstrichen, nicht im wahrsten Sinne des Wortes nehmen, sondern von der Flügelposition ins zentrale Mittelfeld war natürlich überragend aus Schweinsteiger Sicht. Das war einfach seine Position und die hat er in seiner besten Zeit sehr, sehr stark gespielt.
Ja, aber deswegen sage ich dieses Thema Präsenz, das für mich gerade bei Schweinsteiger einen ganz, ganz großen Raum einnimmt und wir erinnern uns an diese WM 2014. Du hast es schon in der Einleitung gesagt, für mich auch der Spieler schlechthin dieser WM 2014, weil ich einfach noch vor Augen habe, wie er praktisch, möchte fast sagen, ins Ausgeprügelt oder getreten und gekratzt wurde. Also er hat dann wirklich alles abbekommen, was man abbekommen konnte in diesem Endspiel und mit blutenden Augen und weiß ich nicht, was noch alles. Also das sah jetzt nicht nach Fußball aus, sondern eher nach irgendeinem Rocky-Film. Aber er zieht's halt durch, ja. Es ist halt ein Wahnsinn. Auch durch die Reife, durch diese Entwicklung, die er in den letzten Jahren genommen hat. Wir wissen ja auch, Schweinsteiger, das war ja auch in früheren Jahren schon nochmal eine Problematik mit Berater und falsch beraten und irgendwie Dinge, wo man dachte, hätte er sich vielleicht sparen können. Ich finde, er ist einfach zu einem Vorzeigeprofi, hat er sich entwickelt, in jeder Hinsicht. Und einfach auch als Mensch extrem weiterentwickelt. Diese Reife, die er in solche Spiele eingebracht hat, als, wie du sagst, Turnierspieler. Und das ist jetzt eben das Problem. Ihm fehlt jetzt diese körperliche Frische. Das Tor bei der EM echt drauf gepfiffen, ja. Ich meine, da haben die Ukrainer alles nach vorne geworfen. Und er hat mit wehenden Fahnen gerade noch den Strafraum erreicht. Hat es dann toll abgeschlossen. Klar, sehr schön, aber das ist jetzt keine so eine Signature-Szene, finde ich, nach dem Motto, das kann er immer. Sondern das war schon eine große Anstrengung.
Ja.
Jetzt ist also das Problem, diese Frische fehlt ihm und ich glaube, dass das auch für ihn ein Problem darstellt. Deswegen, ich kann den Trainer Mourinho verstehen. Es hat auch, glaube ich, bei Mourinho, der denkt sich wahrscheinlich auch, warum soll ich jetzt ihm sagen, du hier und da mal kann ich dich vielleicht irgendwo im, weiß ich nicht, im Liga Cup einsetzen, im FA Cup vielleicht mal einsetzen oder so. Der weiß auch, dass er das mit einem gestandenen Bastian Schweinsteiger nicht veranstalten kann. Trotzdem glaube ich, dass man verstehen muss, dass José Mourinho dann eben eine klare Entscheidung trifft und sagt, also Schweinsteiger, das wird wohl nichts mehr. Auf der anderen Seite, ich habe einen Kommentar auch gelesen nach dem Motto, Bastian Schweinsteiger wird da verschaukelt, muss bei der U21 mittrainieren und so. Die sollen halt jetzt einen klaren Weg finden und den klaren Weg findet, glaube ich, nur einer und das ist Bastian Schweinsteiger selbst.
Glaubst du, dass dieser klare Weg dann wieder in die Bundesliga zurückführt? Und irgendwie Schalke war ja in der Diskussion. Jetzt habe ich gelesen, Inter Mailand, AC Mailand, Italien vielleicht nochmal der nächste Schritt, nochmal einen anderen Verein im Ausland. Aber ich glaube halt, dass er nicht mehr an sein Niveau zurückkommen wird. Und also ich glaube, er tut sich auch keinen Gefallen, jetzt nochmal dann in die Bundesliga zu einem anderen Verein als zu den Bayern zurückzuwechseln. Vielleicht schaffen es ja die Bayern, ihn tatsächlich jetzt noch zurückzuholen, ihm klarzumachen, pass auf, du bist da im Kader, aber du wirst einfach da auch kein Leistungsträger mehr sein. Das brauchen wir jetzt nicht groß nach außen kommunizieren, aber es ist einfach so. Und dann, ja, halt für Schweinsteiger, weiß ja nicht, was er selber vorhat, aber nach der Karriere halt irgendwie eine Rolle im Verein zu finden.
Also in die Bundesliga zurück, glaube ich auch, wär Quatsch. Also wohin auch? Was soll das? Bastian Schweinsteiger zu Schalke. Also A, glaube ich, dass es auch entgegen der Art des Spiels ist, die Weinziel dort spielen lassen möchte. Das ist ja eben nochmal das Ding. Er hat keine Schnelligkeit. Und das musst du sagen, das war schon in den letzten Jahren bei Bayern zunehmend so, dass ich so den Eindruck auch hatte, für bestimmte Situationen ist er genau der Richtige. Aber wenn jetzt einer ein sehr schnelles Spiel durch die Mitte und ein sehr schnelles Spiel generell bevorzugt, das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. So gesehen, glaube ich, wäre Italien deshalb interessant, und das ist auch gar kein Bashing oder so, ganz im Gegenteil, ich bin ein großer Fan von Italien, von italienischen Nationalmannschaftsfußball beispielsweise, einfach eine Integration in ein Team, in der eine Leaderrolle besetzt werden muss, aber eben auch so eine Rolle vor der Abwehr, in der, sagen wir mal, nicht endgültig letzte Sturmläufe rausholen muss aus sich, letzte Kraft rausholen muss. Also ich meine, das kann er, ich will nicht sagen im Stand spielen, aber Pirlo hat es auch geschafft. Und es gibt noch zwei, drei andere Beispiele, wo man sagen kann, die haben einfach durch ihre Erfahrung eine solche Klarheit in ihrem Spiel und eine solche gute Position und so eine gute Festigkeit. Ich glaube einfach, dass das schon passen könnte. Andere Alternative wäre tatsächlich MLS, Major League Soccer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch diverse Gespräche vielleicht sogar schon anlaufen, weil beispielsweise New York City FC da schon, könnte ich mir vorstellen, Interesse dran hätten, auch wenn da jetzt schon Pirlo spielt und Lampard. Und aber ich glaube schon, dass es bestimmte Vereine gäbe in der Major League Soccer, die Interesse an ihm hätten. Und das ist deutlich interessanter, glaube ich, auch im Hinblick auf, also Geld ist auch schon mal, wenn er die Möglichkeit bekommt, einen Platz als Designated Player zu bekommen, dann eben wird eine Stelle vielleicht frei dort als DP, dann können sie dem auch deutlich mehr Gehalt zahlen und kriegt er auch da gutes Geld, hat gute Lebensumstände und es ist sportlich auf jeden Fall höher einzuschätzen als zum Beispiel irgendeine Flucht nach China.
Vielleicht gefällt es ja Anna Ivanovic auch ganz gut in New York oder weiß nicht, ich glaube, Los Angeles hat ja auch einen Fußballverein.
Also gibt's. Aber Italien, hast du gesagt, was würdest du denn sagen? Also siehst du ihn dann noch in einem Team, kann ja wirklich AC Mailand, Inter Mailand, siehst du ihn dann noch als Spieler generell in so einem europäischen Top-Club?
Ich habe AC Mailand am Wochenende im Vorbereitungsspiel, Testspiel gesehen, okay, war nur ein Testspiel, aber ich glaube, da könnte er sogar mit die Verletzung noch rumkicken. Also das könnte schon hinhauen. Ja. Das könnte schon funktionieren. Weltmeister 2014. Champions League-Sieger mit den Bayern. 8-mal Meister, 7-mal DFB-Pokalsieger. Privat läuft's auch bei Bastian Schweinsteiger. Aber nicht mehr in der Nationalmannschaft und vielleicht bald auch nicht mehr bei Manchester United. Ganz kurz noch, wir haben jetzt fast 11 Minuten über das Thema gesprochen, Oliver. Das ist viel, aber ich glaube... Dem Kapitän des amtierenden Weltmeisters kann man ruhig mal diese 11 Minuten widmen. Wen siehst du als Nachfolger bei der Nationalmannschaft? Auf der Kapitän? Ja. Neuer, oder?
Kann für mich eigentlich nur Boateng sein.
Boateng, okay. Boah, hätte ich jetzt... Boah, Boateng, okay.
Über wen wird denn noch gesprochen?
Ich würde sagen, dass das die naheliegendste Entscheidung wäre Manuel Neuer, finde ich.
Wer ist noch im Gespräch?
Khedira. Also ich habe noch kein Gespräch gehört oder gelesen, aber Khedira könnte ich mir vorstellen, dass der Chancen hat. Hummels wird es, denke ich, nicht werden. Bevor es Hummels wird, wird es Boateng. Das heißt ja oft, man sollte einen nehmen, der auch eine zentrale Position auf dem Feld inne hat. Also was ich, Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld. Kroos ist nicht der Typ dafür, finde ich. Özil ist auch nicht der Typ. Kapitän. Neuer wäre es für mich.
Also für mich nicht, weil ich würde nie einen Torhüter zum Kapitän machen.
Ja, das ist der einzige Punkt, der dagegen spricht. Ja, aber ich glaube, Joachim Löw wählt in solchen Situationen einfach die naheliegendste Variante. Das wäre aus meiner Sicht Manuel Neuer.
Naja, er wählt, glaube ich, irgendwie vor allen Dingen die Variante, in der er oder mit der er und über die er vielleicht auch irgendetwas Persönliches ausdrücken kann. Das heißt, also er wird jemanden, einen Wohlverdienten, wird er für das, was er geleistet hat, wird er dann auch nochmal befördern und vielleicht damit sozusagen einfach persönliche Wertschätzung auszudrücken.
Also doch Podolski.
Das könnte, genau. Genau, ja. Das wäre es eigentlich noch. Der erste Kapitän, der von der Bank aus alles dirigiert. Das wäre doch mal eine Nummer. Khedira ist für mich keiner, der Kommandos gibt. Und außerdem auch sehr verletzungsanfällig.
13 Minuten. Der 30 Minuten sind weg. Fasnacht.
Jetzt. 13 Minuten sind weg. Du hast ja noch eine Frage gestellt zum Abschluss, Fetzer.
Ja, klar. Knackige Antwort.
Boateng. Zu strittig. Ja. So, fertig. Finito.
Ja, aber jetzt bist du in der Bringschuld, was das Thema anbelangt.
Ja, bin ich jetzt, ne? Na, ich könnte mir vorstellen, dass du bist ja auch Tennis interessiert, ne? Glaube ich.
Ja.
Ja. Und irgendwie ganz viele Tennis-Interessierte lieben ja auch, oder das heißt lieben auch, aber es gibt ja ganz viele Fans von Roger Federer. die das bewundern. Also der zum Beispiel Jens Huber von Sportradio 360 ist ein Riesenfan von Roger Federer. Und ganz viele Tennis-Zuschauer, die ich so kenne, die jetzt nicht unbedingt so ganz hundertprozentig im Thema sind, was ich jetzt dir nicht unterstellen will, aber man ist so, sagen wir mal, der Mainstream findet Federer ist ganz toll. Jetzt Federer, Absage Olympische Spiele. Ich habe dazu meine eigenen Gedanken, auch zur Situation, wie es weitergeht mit Roger Federer. Wie hat dich das erwischt, diese Nachricht? Oder wie stehst du zu Roger Federer? Bist du auch so ein bisschen heimlicher Bewunderer oder auch unheimlicher?
Also ich mag seine Spielweise irgendwie. Und in der Zeit, in der ich mich mit Roger Federer ein bisschen intensiver beschäftigt habe, war halt gerade so das große Duell Federer gegen Nadal. Und Nadal war ja doch eher der, der geprügelt hat und viel über die Füße gekommen ist. Und Federer eben eher über die Eleganz, über die Technik. Und ich habe dem schon sehr, sehr gern beim Tennisspielen zugeschaut. Und ja, ich meine, die Zahlen sprechen ja für ihn. Ich bin noch nicht so tief drin wie du im Tennis, aber ich habe den Braten gerochen, weil Federer Olympia aus war natürlich ein großes Thema der vergangenen Woche. 17 Grand Slam Titel, die hätte ich so auch noch zusammengebracht, aber ja, die anderen Zahlen, die ganzen Rekorde sind natürlich Wahnsinn. 88 Einzeltitel, über 300 Wochen, Weltranglisten Erster. Also ja, man kann, denke ich, schon vom besten Tennisspieler aller Zeiten sprechen. Und was halt doch auffällig war in letzter Zeit, immer wieder Verletzungsprobleme, also selbst er, der eher eben über die Technik, über die Eleganz, über die Geschmeidigkeit kommt, muss dem Ganzen jetzt Tribut zollen, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, wird jetzt 35 in der Woche. Und ja, es war nicht mehr Nadal dann irgendwann, aber es ist halt jetzt Djokovic und zuletzt hat es halt in den Grand-Slam-Finals immer Niederlagen gegeben und er ist zwar natürlich immer noch top und kommt in Viertelfinals und Halbfinals von großen Turnieren, aber ähnlich wie bei Schweinsteiger stelle ich mir halt die Frage, ich meine, in dem Alter, ne, 4 Kinder, 35 Jahre alt, alles erreicht eigentlich in seinem Sport, kannst du da nicht einfach sagen, okay, der Körper spielt nicht mehr mit, das war's. Entweder setzt sich völlig zur Ruhe oder hat dann durch seine Eloquenz sicherlich auch Möglichkeiten, irgendwo Experte zu sein bei irgendeinem Fernsehsender. Preisgeld hat er genug eingespielt. Ich habe bloß irgendwo gelesen, der spielt einfach noch zu gern Tennis. Und vielleicht fightet er sich ja wirklich wieder ran und kann auch nicht ohne. Das ist es ja eben. Wenn du halt so lange an der Spitze warst und immer wieder diese Bestätigung bekommen hast, haben wir doch immer wieder gesehen, auch bei anderen Sportlern, die den Zeitpunkt verpasst haben. Bei Federer kann man vielleicht schon sagen, er hat jetzt schon den Zeitpunkt verpasst. Es sei denn, man sagt, hey, wenn es dir Spaß macht, dann mach halt weiter. Dann spiel halt noch 3, 4 Jahre von mir aus. Also ich meine, wenn er in seinem Alter immer noch dann auch gegen die 18-, 19-, 20-Jährigen ja eine realistische Chance hat, warum nicht?
Ja, das ist halt die Frage, wie lange er gegen diese jungen Spieler noch eine Chance hat und ob er vielleicht einfach selber auch schon feststellen musste, dass, nehmen wir mal das Spiel Raonic, gut vorher gegen Marin Cilic in Wimbledon, sagen wir mal, das muss Marin Cilic gewinnen. Also das gibt's einfach, da gibt's eigentlich keinen Ausweg mehr für Federer.
Und das dann war nach 0-2 halt Rückstand und dann 3-2.
Ja, ich meine, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Also eigentlich, also da hätte sie nun, selbst Federer wäre, glaube ich, aus der Nummer ohne Cilic selber nicht rausgekommen. Und da hätte es schon aus sein können. Dann diese Raonic-Nummer, das Raonic-Match war ja nun wirklich eines, sagen viele, das hätte er gewinnen müssen. Er stand ja kurz davor. Trotzdem zeigt das halt auch, das, was früher, wo man mal sagte, 3 Gewinnsätze, Best of 5, Grand Slam, großer Vorteil für Federer, weil er halt auch einen 0-2-Satzrückstand noch drehen kann, einen 1-2-Satzrückstand noch drehen kann, weil er auch mal schlecht starten kann, erster Satz verloren, kein Problem, zieht halt die nächsten Sätze 2, 3 und 4 durch. Also das, was die Champions letztlich ausmacht, dass sie gegen Spieler, die vielleicht mal kurzzeitig oder auch mal für 1,5 Sätze top spielen und vielleicht sogar mal bis in den zweiten sehr stark sind, aber dann eben trotzdem es zuzumachen, wenn es sein muss, über 3 weitere Sätze. Das alles hatte er ja. Das hatte er immer, das war auch ein Nimbus, das war auch eine Ausstrahlung, die da war. Spieler wussten genau, wenn ich den ersten Satz gewinne, sagt noch gar nichts. So wie zu guten Zeiten von Nadal, jeder Gegner wusste, selbst wenn ich 2-0 in Sätzen führe und 4-1 im dritten, ist noch nichts, noch gar nichts passiert. Auch wenn ich Matchball habe, ist noch nichts passiert. Kann ich es immer noch verlieren letztlich. Das ist weg ein bisschen. Das hat man, glaube ich, gegen Raonic gesehen. Er hat eben trotzdem das Match dann nicht doch noch gewonnen. Weiterhin seine Klasse gezeigt, so wie es eben nötig war und wie er ja letztlich auch kurz davor stand, eben zu gewinnen. Und ich glaube, das ist schon mal ein Teil, der bei ihm so ein bisschen wegbricht. Dann die Sache mit Verletzungen. Also jetzt hat er zum Beispiel seit Wimbledon keinen Schläger mehr in der Hand gehabt, also nicht mehr gespielt. Das hat Severin Lüthi jetzt erzählt und eben auch in einem Interview darüber gesprochen, dass Federer halt jetzt diese Saison beendet, um dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Nur das Problem ist natürlich 2017 wieder angreifen. Da wird sich das zeigen, wie lange hat er Spaß daran, vielleicht mal gegen einen aus den Top 20 zu verlieren, gegen den er vorher nicht verloren hätte. Es wird eine schwierige neue Situation für ihn sein. Er beginnt beim Hopman Cup. Das ist zwar ein tolles Turnier, aber das hat er noch nie gemacht. Hat bestimmte Gründe natürlich auch. Es ist halt von der Turnierplanung her, ist ein besonderes Turnier. Und genau das Olympia wäre ja auch für ihn was Besonderes gewesen. Ich glaube, das wäre jetzt nochmal dieses eine große Ding gewesen für Roger Federer. Vielleicht da echt drei Goldmedaillen abzuräumen, weil er ja auch im Doppel und im Mixed angetreten wäre.
Wawrinka
und
und
überall
Hingis,
hätte
oder
er
sogar?
Siegchancen
Wäre
gehabt.
ja auch witzig gewesen mit Wawrinka, klar, Doppel und Hingis im Mixed, oder?
Ja, die Story schlechthin wäre es gewesen, natürlich, ja. Ich glaube einfach, und es kann durchaus sein, dass er dann gesagt hätte, finito. Ich weiß es nicht. Ist möglich. Oder wirklich gesagt hätte, jetzt kommt die 2017, das ist meine Abschiedssaison. Oder mache ich nochmal all das, worauf ich Lust habe. Spiele kleinere Turniere und keine Ahnung. Aber das ist jetzt weg und ich glaube, das ist jetzt die große Frage. Kann er diese Motivation wieder aufbauen? Wird er wieder körperlich so fit? Er hatte Probleme, er hatte Rückenprobleme, er hat einfach zu viele Dinge gehabt jetzt auch, die Spuren hinterlassen und du hast es gesagt, er spielt nicht das aufwendigste Tennis, wie Nadal zum Beispiel ein sehr aufwendiges Tennis spielt, kraftmäßig auch aufwendiges Tennis spielt. Und trotzdem spürt man und sieht man jetzt die Folgen. So wird es einigen anderen auch noch gehen. So wird auch irgendwann Djokovic in die Situation kommen, vielleicht. Und ich denke, dass diese Situation wird neu für ihn sein. Wie geht er mit dieser neuen Situation um, Roger Federer? Erzählen können die ja vielen von noch Lust drauf und hier nächstes Jahr wieder angreifen und so weiter. Kein Problem. Wie es dann wirklich aussieht, das weiß wirklich nur er und das wird man nie erfahren. Und du weißt ja, erinnerst dich auch noch diese eine Geschichte, als er fast ein Jahr mit pfeifferschem Drüsenfieber fast, also das nicht entdeckt worden war. Andere würden Wochen, Monate lang im Bett liegen. Er hat Tennis gespielt, zum Teil recht erfolgreich, zum Teil auch nicht. Aber das ist, glaube ich, etwas Unkontrollierbares für ihn jetzt geworden, das lange kontrolliert schien, weil er für mich der Beste war, in seiner Turnierplanung zu wissen, wann er Pausen braucht und wann er welche Turniere spielt. Das hat kein anderer so gut gemacht, wie er sich die Kräfte eingeteilt. Und jetzt hat es ihn trotzdem erwischt und er kann es nicht kontrollieren, glaube ich. Und das ist etwas, was für ihn als Perfektionisten echt ein großes Problem darstellen könnte.
Was nach uns haut's die 30 Minuten weg, es ist unglaublich, aber also Schweinsteiger und Federer sind natürlich auch zwei.
9 Minuten haben wir noch.
Ja,
Du, da
wir
kannst du noch
haben.
ganz viel, ich bin da sehr gespannt, was jetzt kommt
Wir haben
von
noch
dir.
8 Themen, die wir durchprügeln. Ich
Ja, klar.
bleibe auch noch mal ganz kurz bei Federer, weil erstens muss man ja auch noch mal sagen, das sind ja immer noch, also das ist ja immer noch, das sind ja Niederlagen auf sehr hohem Niveau. Klar, war es fast schon gewöhnt, dass der halt ins Finale kommt und das dann auch gewinnt bei Grand Slams. Aber wir reden hier dann über Viertel- und Halbfinals bei den allergrößten Turnieren. Es gibt hunderte von Tennisprofis, die da überhaupt nie hinkommen und nie dieses Match spielen, dass er dann vielleicht in 3, 4, manchmal sogar 5 Sätzen verliert. Und was war das letzte, die Niederlage? Wimbledon gegen wen hat er? Djokovic Australian Open, oder? Oder war das dann schon in dem letzten Jahr? Letztes Jahr Wimbledon, glaube ich, gegen Djokovic, als ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kommt er tatsächlich nochmal hin. Und dann hast du aber gemerkt, okay, irgendwann zieht ihn der Djokovic einfach ab und es geht nicht mehr. Und du merkst auch, Federer resigniert oder er muss das auch anerkennen, dass halt Djokovic stärker ist. Aber ich habe so viele gehört und so viele gelesen, die gemeint haben, Nadal wird ihn irgendwann einholen, was die Grand Slam-Titel anbelangt. Es sind die 17 und die anderen kommen nicht hin. Nadal ist bei 14 und wird vielleicht sogar da stehen bleiben, wenn er nicht wieder richtig in Fahrt kommt. Djokovic merkt man jetzt auch, okay, der haut auch nicht alle weg. Also das sind unfassbare Zahlen von Roger Federer. Und ja, ich glaube wirklich, die große Frage ist dann, macht's ihm noch Bock? Macht's ihm noch Spaß? Das Rumtingeln auch, man Frau ist ja, glaube ich, immer dabei, oder? Kinder hat er auch immer dabei.
Ja,
Also
das ist
das
ja das
ist,
Ding. Ich
ja.
meine, seine Frau, die er ja bei Olympischen Spielen kennengelernt hat, diese Sache Hopman Cup ist ja was ganz Besonderes für ihn.
Ja.
Er wollte den jetzt spielen. Ist nun seine 20. Profisaison, die da beginnt, oder will den Hopman Cup spielen. Und an dem Ort hat er sich so den ersten großen Titel nach seiner Juniorenzeit gesichert und zwar mit Martina Hingis. Und das Interessante ist, dass er auch mit seiner heutigen Ehefrau schon mal beim Hopman Cup teilgenommen hat. Damals hieß sie noch Mirka Wawrinec. Also das sind für ihn sehr besondere, also das ist einfach schon wieder sowas, wo man sagt, das kann doch nur das Abschiedsjahr geplant gewesen sein, wenn ich eine Saison so anfange, völlig gegen alles, was ich in den letzten sehr erfolgreichen Jahren getan habe. Also ein Symbol wird dahinter, ist dahinter schnell mal zu vermuten. Ja. Klar, sie ist immer dabei, der ganze Tross ist immer dabei, er hat seine Vertrauten und die hat er auch über die Jahre nicht sonderlich gewechselt. Severin Lüthi ist natürlich inzwischen klar ein ganz enger Freund, aber halt auch nicht nur das, sondern halt auch wichtigster Berater aus meiner Sicht, was das Tennis angeht, als Davis Cup Chef und als Trainer und als sein Begleiter und dazu halt die jeweiligen Physios, ganz lange ja auch Pier Paganini natürlich auch immer als sein Vertrauensmann. Also es ist einfach so, er hat das Team sehr wenig durcheinander gemischt, hat ganz klar auf seine Leute vertraut, hat jetzt etwas geplant für die neue Saison. Diese Planung ist symbolträchtig, vielleicht wäre es die Abschiedssaison gewesen, aber ich glaube, das ganz Große wäre jetzt Olympia für ihn gewesen. Das kann er nicht spielen. Frage ist, wie ist die Motivation? Das Reisen, das geht auch ohne Tennis, ist auch klar. Und du hast schon gesagt, also es gibt ja x Möglichkeiten, wie er jetzt, wenn er sich darauf einstellen kann, wie er dann auch ohne Tennis klarkommen könnte vielleicht. Aber er will noch und er wird das auch zeigen wollen 2017. Die Frage ist nur, wie viel Sinn das dann noch macht, aber wem steht das zu, das zu sagen? Ne? Er muss halt sehen, ob er damit klarkommt, vielleicht auch wirklich gegen Leute zu verlieren, gegen die er normalerweise nicht verloren hätte in den ersten Wochen vielleicht. Und dann nach und nach zu gucken, ob er wieder Form gewinnt, ob er fit bleibt. Entscheidende Frage ist körperlich, wird er wieder da sein, wo er sein muss, um wettbewerbsfähig auf allerhöchster Ebene zu sein.
Ja, bitte keinen angekündigten Abschied, bitte nicht. Ich mag das nicht bei Sportlern, wenn sie sagen, okay, das wird mein letztes Jahr und dann sich überall feiern lassen. Das müssen die Zuschauer so irgendwie merken. Ich habe schon gesagt, jetzt mit diesem symbolischen Hopman Cup 2017 wäre es ja. Und dann, ich glaube, die Zuschauer spüren, wenn das letzte Wimbledon ist. Das muss man merken. Bitte nicht vorher sagen, das wird mein letztes Jahr. Bitte nicht.
Keine Stones,
bitte
nicht. Keine Stones, oder?
Bitte, ja genau, vor allem
Stones. Viermal, oder?
Wir können in 10 Jahren nochmal über Federer reden, ne? Und aber jetzt dann doch
mit Mitte 40. Das war's, letzte Tournee.
Keine Ahnung, ungefähr 10 Jahre, bevor ich sie dann tatsächlich mal im Olympiastadion gesehen habe. Fasnacht, ja, 4 Minuten haben wir noch.
Letzte Tournee.
Ja,
letzte Tournee.
Genau.
Das ist, irgendwann werden wir sagen, jetzt kommt der letzte Podcast. Und dann wird's doch nicht der letzte.
Fasnacht, 4 Minuten ganz genau, für wahrscheinlich das letzte Thema heute. Schade, aber es ist so. Ich will noch ein bisschen über Schalke 04 sprechen mit dir.
Oh ja.
Leroy Sané wechselt jetzt zu Manchester City, ist heute am Montag tatsächlich jetzt auch bekannt geworden, dass es fix ist. Mir ist es egal, was da jetzt tatsächlich die Ablösesumme ist, ob das 30, 40, 50, 80 Millionen sind.
Ja, ja.
Mir geht es jetzt auch nicht nur um Leroy Sané, sondern mir geht es ein bisschen um Schalke 04 in den letzten Jahren und ja, um die Spieler, die im Verein ausgebildet worden sind, die dann weggehen zu größeren Vereinen oder finanzkräftigeren Vereinen. Und ja, dann ist halt die Frage, was passiert bei Schalke 04? Wann geht's da mal wieder aufwärts? Also jetzt Sané, letztes Jahr war es Draxler, der zu Wolfsburg gewechselt ist. Matip ist auch bei Schalke ausgebildet worden, ist jetzt weggegangen, war, finde ich, ein Leistungsträger in der vergangenen Saison. Ablösefrei zum FC Liverpool. Ja, bildest gute Spieler aus, bringst die ran ans Bundesliga-Niveau, hast dann sogar Stars in der Mannschaft in jungen Jahren und verlierst sie. Und bei Schalke in den letzten Jahren ist nichts vorwärts gegangen. Wird es unter Weinzierl jetzt besser? Oder was muss sich bei dem Verein ändern, dass endlich mal wieder Erfolge kommen?
Also erstmal Weinzierl, Heidel, das muss eine ganz, ganz starke Phalanx sein, wirklich unbrechbar von außerhalb. Es muss etwas sein, das im Verein ganz neu ist. Es muss eine komplette Einheit sein, zu jeder Zeit. Heidel muss der starke Mann sein. Tönnies hat er auch klar angekündigt. Ich meine, ich glaube es einfach so, wenn du als Tönnies siehst, dass da eine Führungsperson ist, die aber die Rolle nicht richtig ausfüllt, dann kannst du dich schlecht zurückziehen. Und wenn du den Eindruck hast, du kannst es besser machen, wirst du dich nicht zurückziehen. Deswegen denke ich, wenn Heidel das schafft, was Tönnies von ihm erhofft, Tönnies selber, glaube ich, würde sich auch gerne ein bisschen mehr rausziehen. So ist es ja nicht. Das ist so ein bisschen das Problem auch bei Hannover 96, wo man sagen kann, Kind würde auch gerne, glaube ich, sich nicht um alles kümmern, wenn er wüsste, er hat starke Leute in allen Positionen. So, zurück zu Schalke. Also das muss da sein. Heidel muss eine ganz klare Führungsperson sein und zwar so, dass keiner von außen oder auch von innen ihm in irgendeiner Art und Weise wieder reinfuschen kann. Intrigen dürfen nicht entstehen. Heidel muss aufpassen, dass es keine Grüppchenbildung gibt und wenn es Grüppchen gibt, dann müssen die entfernt werden. Punkt. Und dann ist es möglich, ich meine, ich finde Koke keine schlechte Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob Baba wieder die Form zeigt, die er bei Augsburg hatte, als er dann zu Chelsea wechselte. Er ist ausgeliehen. Weinziel wird man sehen. Sané weiß ich noch nicht, ob er gut beraten ist, überhaupt jetzt schon zu gehen. Ich sage nein. Die Chance zu scheitern ist immens. Ein Jahr später wäre sie vielleicht nicht so groß oder zwei Jahre später, aber bitte, die sollen alle nach England gehen, um zu sehen, dass es eben doch nicht irgendwie das Land der unbegrenzten Fußballmöglichkeiten ist, sondern der wird hier erstmal zeigen müssen, was los ist. Und der spielt auch nicht, nur weil den Pep ganz, ganz toll findet vom Ansatz her. Der muss erstmal Leistung zeigen. Und so Sachen wie stehen bleiben, sich aufregen, wenn er in einen Zweikampf verwickelt wird, wenn er mal einen Fuß abtritt, so nach dem Motto, oh, du hast mir aber jetzt meinen Baustein weggenommen. Hier solche kindischen Nummern, die kann er sich komplett sparen, weil die Fans ihn gnadenlos ausbuhen werden, wenn er das macht. Also das ist das eine. Ich glaube also, Schalke hat eine Chance, auch ohne Sané. Ob Sané ohne Schalke eine große gleich super wirken wird, weiß ich nicht, wage ich im Moment erstmal zu bezweifeln.
Wobei da bei Manchester City 30 Sekunden, verdammt, dann bringe ich das alles unter, was ich noch erzählen wollte. Bei Manchester City natürlich Guardiola, glaube ich, für Sané ein großer Grund war, dahin zu wechseln. Es ist ein größerer Verein, die Wahrscheinlichkeit, Titel zu holen, ist, denke ich, höher als bei Schalke 04. Und du hast halt Guardiola und da wissen die Spieler, der kann mich nochmal besser machen. So 15 Sekunden für dich, Fasnacht.
Nee, gehört dir.
Und bei Schalke bin ich bei dir. Also Heidel muss der starke Mann sein und Weinziel hat natürlich auch eine wichtige Rolle und der muss mehr zeigen als Breitenreiter in der vergangenen Saison.
1-0. Power.
Das war Fasnacht und Fetzer. In 30 Minuten. 30 Minuten Sport. Mehr ist es nicht. Aber war heute genug mit Schweinsteiger, mit Federer und mit Schalke 04. Fasnacht und Fetzer.
30 Minuten Sport, fertig.
Oliver Fasnacht. Oliver Fasnacht. Vielen Dank.
Du musst doch immer den Leuten noch erklären.
Oliver Fasnacht. Vielen Dank. Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Hinten kannst du mal dieses Läuten ausmachen, ey. Oder ist es bei mir? Nee. Also alle Episoden auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Es gibt einen Twitter-Account, der heißt @check_pod. Ich bin auf Twitter unter @fetzi6 unterwegs. Die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Und ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, ruhig auch positiv, auf www.checkpot.fm oder ja, eine iTunes-Rezension ist auch nicht schlecht. Ich bin Christoph Fetzer, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.